Gin ist tatsächlich etwas, das kennen fast alle. Manche Generationen, so wie ich, kennen sie deswegen auch ganz genau, weil ich mich damit immer gerne betrunken habe. Das war so, ich bin also mit Gordon's Dry Gin und dem und Schweppes Indian Tonic groß geworden. Beides keine Rennwagen, aber sie haben wirklich geholfen, dass ich betrunken wurde.
Und taten, was sie sollten.
Ja, hervorragend. Mehr war es auch nicht.
Der Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.
Ist es schon an?
Ich hätte es jetzt angemacht, ja.
Gut.
Wäre das für dich in Ordnung?
Ja,
kannst du losgehen. Wir laufen quasi.
Feuer frei.
Ich fange diesmal an, Tim, oder?
Da müsste ich überlegen. Nee,
oder fängst du an?
Ich glaube, ich bin dran.
Ja, dann mach doch.
Nee, fang an.
Nee, dann mach. Jetzt mach.
Herzlich willkommen zur neuesten Episode im Langeoog-Podcast. Holger Winkelmann ist bei mir, nimmt einen großen Schluck aus seinem Milchkaffee. Ich bin der Tim und bei uns ist Horst Schmidt. Herzlich willkommen im Langeoog-Podcast.
Moin Männer, hallo.
Es riecht und super.
Erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Wir sagen halt immer so, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist, aber wir sind ja eigentlich bei ihm.
Genau.
Also wir sind in der.
Wir laden euch immer irgendwo ein.
Wir sind zufällig auf dem Kaffee vorbeigekommen.
Und, so können wir es genau, meist kriegen wir noch umsonst was zu trinken. Das ist eigentlich so der Trick.
Umsonst
und was deshalb,
hast du verstanden, ne?
Ganz klar.
Und deshalb sind wir heute bei dir. Sehr gut. Weil wir haben gehört, dass du große Auswahl.
Na, und ihr seid auch zu der richtigen Zeit gekommen, nämlich kurz vor dem Feierabend. Diese Woche ist, geht bei uns langsam los. Ja. Heißt also, ihr fangt mit dem Kaffee an und weil es ja umsonst ist, geht ihr danach noch auf den Gin weiter.
So.
Damit ihr also auch alle Facetten von mir kennenlernen
könnt. Das ist ja das Ding. Ja. Also wir sind ja schon investigativ und wollen ja schon wissen, worüber wir hier reden.
Genau. Ja? Podcast Ende, danke.
So, genug der Schaber, der viele Fanzerei, sage ich gerne. Wir sind in der Inselrösterei, hier mitten im Ortskern bei Horst Schmidt, die Langeooger Inselrösterei, beziehungsweise, also es heißt ja Inselrösterei, aber du hast es ja gerade schon erwähnt, es ist ja nicht nur Kaffee, es ist ja auch noch Bier, es ist ja auch noch Gin und
das war's.
Was hier noch?
Nein, das reicht, das reicht. Also hier im Haus, das reicht, genau. Ja. Ich habe mit Bier angefangen, nicht mit dem Kaffee, alle denken, ich hab mit dem Bier angefangen 2007, mit dem Kaffee 2008 nachgelegt und 2012 dann mit dem Gin.
So, und schon sind alle unsere Fragen eigentlich in der
verkehrten Reihenfolge. Das habe ich mir gedacht, da können wir gleich was Schönes trinken. Das
ist doch auch nein, wir haben die Fragen von der verkehrten Reihenfolge.
Ja, aber ich warte ja auf eure Fragen.
Dann fangen wir mit dem Bier an. Warum bist du auf die Idee gekommen, Bier
zu brauchen? Das ist eine schöne Geschichte. Und die ist natürlich auch schön erklärt. Ich komme ursprünglich aus der IT-Branche.
Das macht ja Sinn. Das liegt ja nah beieinander.
Das sehr nah beieinander, wenn man sich quasi die kleinen, die Mikrobrauereien anguckt, die alle computergesteuert sind. Mhm. Das heißt, ich war ganz lange in Oldenburg tätig und habe da für die Siemens-Gruppe damals war es noch Siemens-Nixdorf, gibt es schon gar nicht
mehr. Ja.
Die haben damals Steuerplatinen für Mikrobrauereien entwickelt und verkauft und brauchten davon Teile von meiner Firma. Und da ich damals zwar aus der IT kam, aber mit Brauereien nichts am Hut hatte, gesagt, ich kann ja nichts für euch entwickeln und machen, wenn ich nicht weiß, was es geht. Und tatsächlich kriegte ich auf dem Wege auch eine von diesen Brauereien. Also ich habe nicht nur daran mitgearbeitet, sondern ich habe auch eine von den Brauereien zu Hause stehen gehabt.
Ja.
Und habe immer festgestellt, das ist nicht nur ein schönes Hobby, es schmeckt auch viel besser als dieses Industriebier.
Ja.
Und als wir dann wieder auf die Insel kamen, von der ich ja nun ursprünglich komme, von Oldenburg hier wieder her, habe ich festgestellt, Mensch, also die ganzen schönen Brauereien, ob jetzt welche auch immer, sind alle nett, aber die schmecken auch egal, wo du bist, immer gleich. Und habe dann angefangen, ich brauche mal hier mein eigenes Bier. Und das war 2006 privat, auch das ist in Deutschland erlaubt, und 2007 dann gewerblich. Mit der Brauanlage, die ich damals selbst gebaut habe. Die habe ich dann hinterher zwar vergrößert, aber damit habe ich tatsächlich angefangen.
Und hier im Hause wird aber nicht gebraut. Ne?
Hier im Hause habe ich bis vor 2 Jahren gebraut. Wenn ihr nachher mal da hinten hinguckt, wo noch die Fliesen an der Wand kleben. Ich habe hier im Hause bis vor 2 Jahren gebraut, habe dann quasi zu Corona gesagt, jetzt ziehe ich mal um und mache mich größer. Mit dem Nachteil, den ich jetzt gerade selbst erfahren musste, in dem Objekt, wo wir jetzt seit 2 Jahren drin sind, ist jetzt ein technischer Defekt gefunden worden, nämlich alle Wasserleitungen in dem Haus sind defekt.
Oh.
Zuwasser und Abwasser, was also dazu führt, dass quasi unsere Lebensmittelbehörde sagt, Mensch, eure Wasserqualität war aber schon mal besser. Das Haus ist jetzt gesperrt für die Baumaßnahme. Handwerker gibt es im Moment schlecht bis gar nicht. Heißt, die Baumaßnahme, die eigentlich nur 5 Wochen dauert, ist abgeschlossen am 31.03.2023.
Wir haben demzufolge jetzt im März
22. Es gibt dieses Jahr, das ist das erste Jahr in der Gänze, kein Inselbier. Also ich brauche dieses Jahr kein Bier. Das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite ist es natürlich für mich auch gut, dann habe ich mehr Zeit, um mehr Gin zu produzieren. Man muss natürlich Vor- und Nachteile sehen. Bierbrauen ist ja schon Arbeit. Das heißt, das ist erstmal das Unangenehme, in dem Angenehmen ist, ich braue Bier, das heißt, ich koche jetzt die Würze, ich pumpe es ab, gebe Hefe dazu, aber bis ich quasi in den Genuss komme, das Fertige zu trinken, ist wirklich, je nachdem, ob Obergier oder Ölgier, zwischen 9 Wochen und 16 Wochen brauche ich, bis ich mein Bier fertig habe. Das ist dann schon nicht die schnelle Belohnung. Mhm, aber tatsächlich, in der Zeit mache ich dann lieber noch mal eine oder zwei Sorten Gin extra.
Ist das da kommt die Belohnung schneller beim Gin, oder?
Absolut. Also die schnellen Variationen kann ich innerhalb von 4 Tagen trinken. Das sind dann die rein destilliert sind, nur kurz abgelagert werden. Und das Maximum sind 31 Tage. Also da komme ich deutlich schneller in den Genuss. Und natürlich durch den höheren Alkoholgehalt merke ich auch den Genuss.
Ah, also auch das ist ja von Vorteil.
Aber das testen wir gleich
ja
noch.
Ja. Ich sehe ja auch, ja.
Wo ist denn das, die Brauerei, die jetzt quasi gerade repariert wird?
Die Brauerei ist in Kiebelzweig. Ja, hinten, ja. Kennt ihr euch ein bisschen aus, von, ja. Das weiß ich. Mhm. Das ist quasi von hier aus gesehen hinter Hotel Kolb und hinter Hotel Mare. Mhm. Da ist der Kiebelzweg. Mhm. Und da war früher in dem Haus, in dem wir sind, unten im Keller unser alter Grieche Zorbas. Mhm. Und in dem Keller bin ich.
Ah, ja, okay.
Ich glaube, das ist so. Da bin ich vom Schullandheim damals.
Genau, beim Ratsgymnasium gegenüber.
Und da bin ich damals noch, da hatte ich damals als Schüler kein Geld mehr, habe versucht, den Griechen für den Großteil mit Zigaretten zu bezahlen.
So. Hat wahrscheinlich geklappt. Aber in dem Projekt bin ich tatsächlich drin, genau.
Ah, ja.
Okay. Das war so ein schöner Bau aus den 70er Jahren und die haben gesagt, so ist jetzt wohl, haben sie es nachverfolgt, der Umstand, dass quasi verschiedene Rohrmaterialien verwendet wurden, das jetzt quasi an den Muffenstücken, was wegoxidiert ist, porös wurde, was auch immer. Und da ist jetzt also quasi Fremdeinwirkung, dann muss alles ausgetauscht werden.
Echt ein Pech. Bleiben wir noch kurz beim Bier. Also wir haben ja. Das Angebot ist ja mannigfaltig. Ja, das ist ja toll.
Also oh, wir können beim Bier bleiben. Wir erstmal vorne beim Bier.
Das ist ja nun, also das ist ja original Langenhofer Inselbier, weil es hier gebraut ist. Die Zutaten.
Ja, und auch das Langenhofer Wasser dabei ist. Das ist ja wichtig.
Ja, genau,
also tatsächlich, ist ja ein schönes, also Bier zu brauen, ob es eine Kunst ist, ich sage natürlich ja, manch einer sagt, das ist ja Automatismus. Die Zutaten spielen eine große Rolle, die Wasserqualität die größte Rolle. Mhm. Und wir haben hier zwar ein bisschen Eisen drin, also es ist relativ eisenhaltiges Wasser, sieht man, wenn man Wasser aufdreht, aber es ist trotzdem eine ganz Top-Qualität unser Inselwasser aus der Süßwasserinsel. Und das macht das Bier schon so ein bisschen mit aus.
Aber die anderen Zutaten, also jetzt hier?
Kaufe ich alle tatsächlich fremd. Das heißt, also ich habe immer den gleichen Lieferanten, ich kaufe also meinen Hopfen kaufe ich in der Hallert, ich habe Hallertauer Siegelhopfen, den ich verwende. Mein Braumalz kriege ich über einen Verband, damit ich immer die gleiche Qualität habe. Kaufe ich also Bio-Brauutensilien zusätzlich ein, aber immer die gleiche Qualität.
Mhm. Ja. Jetzt hast du am Anfang gesagt, das Industriebier, das schmeckt alles gleich. Was schmeckt dir denn an dem, ich vereinfache kurz.
Okay.
Was schmeckt dir jetzt an deinem Bier besser?
Also die Frische. Und natürlich, desto länger ich das Ganze mache, auch der Facettenreichtum. Mhm. Also ich habe ja angefangen mit einem klassischen dunklen Bier, also ein obergäriges, manche würden Altbier sagen. Ich habe ein klassisches Pilz und ich habe ein klassisches Weizen. Das sind Sachen, die kennt ja jeder. Mhm. Aber innerhalb der Craft-Bier-Szene kommt ja immer mehr dazu. Ob es jetzt ein IPA ist, also so ein frisches Sommerbier mit ein bisschen Zitrus drin, ob es ein Märzen ist oder ein Rauchmärzen ist, wo ich wirklich mit Rauchpellets arbeite, wo man wirklich sagt, Mensch, das lag aber neben dem Schinken, der geräuchert wurde. Das sind so Facetten, die normale klassische Brauereien nicht können, nicht gehen wollen, aber in Wirklichkeit mit ihrer Technik auch nicht können. Mhm. Denn da ist auch wirklich der Unterschied, wenn jetzt die großen Brauereien sagen, wir machen jetzt mal einen Sud an, dann ist da also ein Gefäß, das hat so viel Wasser, da ist unser Schwimmbad klein gegen wahrscheinlich. Mhm. Während bei mir ist es ja Mikro, das heißt, bei mir ist ein Sudgang 2,4 Hektoliter, also 240 Liter, das ist weniger als eine Badewanne. Mhm. Und dann kann ich natürlich sagen, ich mache jetzt 5 Stunden einen Braugang Weizen, danach mache ich ein IPA und danach mache ich ein schönes Rauchmärzen.
Was wir uns dann, wir fragen uns ja viel.
Das ist gut.
Das ist ja immer gut, das ist unser Job, uns viel zu fragen. Was kommt denn dabei rum? Was brauchst du an Menge?
Was ich an Menge braue im Jahr, also ein Sudgang sind 240 Liter. Das produziert sich in einem Sudgang.
Ja.
An einem guten Tag schaffe ich in der Theorie 3, ich mache aber 2 Sudgänge.
400.
Das sind 480 Liter.
Danke.
Und ich habe einen Tag die Woche Ruhetag. Jetzt könnte man schon überlegen, das ist der Tag, an dem ich eigentlich braue.
Ja.
Das ist aber nur in der Theorie so. In der Praxis muss ich das, was ich gebraut habe, ja nachdem es aus dem Gärtanks rauskommt, auch auf Flaschen ziehen oder auf mein Fass. Das heißt, das muss ich nochmal halbieren. Und ich habe die Vorsaison, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe und die Nachsaison, wo ich ein bisschen was für Weihnachten produzieren kann. Ich komme also in einem normalen Jahr auf ungefähr 14.400 Liter. Ungefähr. Ich hatte auch schon mal 18.600 Liter, aber 14.400 Liter ist so die Menge, die Anschlagmenge, die man ansetzen kann.
Wie viele Kisten sind das?
Ich mache 0,33er Flaschen seit 2 Jahren. Vorher hatte ich 0,5, da war es einfacher zu rechnen. Dadurch, ich kann das anders sagen, das Bier wird ja bei uns durch einen Halbautomaten abgefüllt. Und den Automaten, der füllt automatisch, aber die Flaschen werden manuell eingespannt. Das macht meine Frau. Mhm. Wenn ich meine Frau jetzt dazu holen würde, würde sie sagen, es sind ganz viele Flaschen.
Mhm. Das reicht ja.
Also das ist eine schöne Antwort.
Ja, ja, absolut.
Aber tatsächlich sind jetzt 0,33er Flaschen. Das heißt, wir müssten jetzt in Wirklichkeit für den Liter, das waren 14.400 Liter, die wir machen. Mhm. Das ist die Anschlagmenge. Mhm. Das müssen wir also in Faktor 3 rechnen, um die Flaschenmenge zu haben.
Ja, das sind wir 24.
Während du rechnest, stelle ich die nächste Frage.
Ja.
Ich gehe dann davon 50.000 aus.
50.000 Flaschen.
Sehr gut, danke Holger. Ich gehe davon aus, dass wirst du denn ja auch alles los, ne?
Also, ja, so, also tatsächlich, wir haben in der Hauptzeit haben wir immer Überhänge, die wir quasi über den Ausschank nehmen können, weil ich einfach im Vorfeld. Wenn ich ein untergängiges Bier braue, braucht es ja ein paar Wochen, bis ich es überhaupt trinken und verkaufen kann. Mhm. Das ist auch mein Vorteil. Das heißt, in der eigentlichen Hauptsaison bin ich sehr gut aufgestellt. Das heißt, so gut aufgestellt, dass ich das hier in meinem Betrieb in der Hauptstraße oder auch in der Teestube am Hafen mit ausschenke. Mhm. Das stellen die Kunden, die Gäste und kriegen es dann im Glas auch serviert. In den Monaten davor und danach ist sie wirklich begrenzt. Das heißt, wir verkaufen nur außer Haus in Flaschenform und sind oftmals dann zu den Wochenenden ausverkauft. Mhm. Ja.
Das heißt, außer Haus in Flaschen?
In Flaschenform, genau. Also wir haben jetzt umgestellt vor zwei, damit wir mehr Flaschen machen können, damit auch wieder jeder eine Chance hat, eine Flasche zu bekommen, auf 0,33er Flaschen. Mhm. Und das heißt tatsächlich, jeden Sonntag habe ich Ruhetag. Das habe ich gesagt, entweder braue ich oder wir füllen ab oder wir etikettieren. Heißt, dass wir es oftmals dann so haben, dass wir wirklich Freitag, Samstags ausverkauft sind, sonntags wieder in die Brauerei gehen zum letztendlichen Abfüllen und können dann ab Montags wieder den Verkauf beginnen. Mhm. Es ist ein schönes Geschäft, ja. Aber es ist tatsächlich der Größe geschuldet ein gut bezahltes Hobby, aber kein Geschäft.
Mhm. Ja.
Weil dafür müsste die Brauanlage größer sein. In der Theorie wäre das gar kein Problem, aber in der Praxis ist das Nadelöhr dann die Lagerkapazität. Also auf Langeoog ist ja Platz kostbar. Und wo lagere ich die leeren Flaschen, die ich brauche? Also auch das ist tatsächlich, die gehen ja bei mir Zug um Zug. Drei Paletten leere Flaschen kommen, werden gefüllt, gehen wir raus. Wäre die Brauanlage größer, müsste auch mein Gärbereich größer sein, müsste auch mein Abfüllbereich größer sein. Die Größe, die danach kommt, das wären dann 5 Hektoliter, also 500 Liter pro Sudanschlag. Da gibt es gar keinen Halbautomaten mehr zum Füllen der Flaschen. Das ist ein Vollautomat, der passt bei mir gar nicht in den Keller.
Ja.
Also das Problem ist tatsächlich, irgendwann ist die Kapazität erschöpft, mehr geht nicht.
Ja.
Aber es ist trotzdem ein schönes Geschäft. Es schmeckt gut und es ist ein Geschäft.
Was ich sagen wollte, habe ich gerade vergessen. Du hast mich rausgemacht mit, es schmeckt gut, glaube ich.
Ja, das ist auch wichtig.
Da war ich schon im Kopf, war ich schon...
Ich habe jetzt gerade so 5-mal gedacht, wir sind zur falschen Zeit hier, weil sonst könnten wir es jetzt probieren. Wir könnten es jetzt probieren. Nein, wir können es nicht probieren, aber es ist
Ich stelle gleich die Fragen vom Jim, dann probiere ich noch einen Schritt.
Was müssen wir denn über Horst Schmidt noch wissen? Horst Schmidt ist Insulaner.
Ja.
Ja. Geboren hier auf der Insel, hier groß geworden. Nein,
in meinem Alter durften die Mütter schon ins Krankenhaus ans Festland. Ich bin in Jever geboren, aber meine Eltern sind von hier, mein Opa ist von hier. Ich bin in Jever geboren, hier aufgewachsen, angefangen vom Kindergarten über die Schule. Alles schön hier. Und danach wollte ich auch mal weg. Und dann habe ich mich dann getraut, bis Oldenburg zu gehen.
Das war eine halbe Weltreise.
18 Jahre in Oldenburg.
Okay. Ja. Und dann wieder zurück.
Warum? Und dann wieder zurück. Ich habe alles gesehen in der Stadt. Autofahren konnte ich dann auch. Habe auch tatsächlich viel gemacht und habe aber tatsächlich primär festgestellt, dass ich in der Branche, in der ich war, wo ich mich auch wohlfühlte, in der IT, tatsächlich irgendwann dann doch relativ schnell zu dem alten Eisen gehörte. Das heißt, als ich angefangen habe, war ich jung, dynamisch, erfolglos oder erfolgreich. Aber mir gegenüber, die waren älter als ich und es hat alles gepasst. Dann gab es ein Zeitfenster, da saß ich mir selbst gegenüber. Das heißt, da war das Altersverhältnis ausgeglichen. Und zum Schluss war es wirklich so, dass die Chefs, die Seniorchefs der Firmen, sich auf dem Golfplatz tummeln. Sie selber haben entweder ihren Sohn, Schwiegersohn oder einen Fremdeingestellten dafür verwendet, dass er quasi mit mir die IT-Wünsche durchspricht. Und ich saß quasi meiner Jugend gegenüber. Das heißt, da saß ein 23-Jähriger, der sagt, ich habe ein Kontingent von 200.000 Euro, wie geben wir das aus? Dann habe ich gesagt, da kann ich auch einen Jüngeren da hinsetzen, dann brauche ich da auch nicht mehr. Das ist gewachsen.
Aber du hast es ja alles dann quasi selber aufgebaut.
Das gab es
ja vorher noch nicht.
Und das gibt es auch heute noch. Aber eben ohne mich, das ist ganz wichtig.
Nein, ich meine, das hier, die Inselrösterei. Das heißt, wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt Bier zu brauen,
mit Kaffee zu rösten?
Schöne Geschichte.
Ja, deswegen sind wir hier. Einer meiner großen Kunden, Lieblingskunden, war unter anderem großer Bauträger hier im Weser-Ems-Bereich und der hatte unter anderem als Hobby Hotels als Hobby. Das heißt, der Firmenchef selber sagte, ich mag die Insel gerne, ich will sehen, dass ich auf jeder Insel will ich ein Haus, am besten ein Hotel haben. Als Bauunternehmer. Mhm. Und irgendwann war auch das vorbei, der Senior war gar nicht mehr da. Die Nachfolger haben gesagt, Mensch, wunderbare Baufirma, was sollen wir denn scheiß Hotels? Und haben mir 2005, das war genau das Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich ziehe mich zurück und sortiere mich neu, was ich machen will, das erste Mal ein Hotel auf Langeoog geboten. Mhm. Das war das Achterdick hier auf Langholz, mhm, der Dünrig. Mhm. Und das habe ich dann ein Jahr weggeschoben, gesagt, ich bin ja kein Hotelier, sowas brauche ich nicht. 2006 fand ich die Idee relativ gut und 2007 im Januar habe ich gesagt, das mache ich. Mhm. Meine Familie musste ich noch ein bisschen überreden und wir haben es dann auch tatsächlich gemacht. Und dann war das klassisch. Ich bin in das Hotel rein mit meiner Frau. Es hat von Anfang an Spaß gemacht. Es war ein super Ding. Es gab eine ganz tolle Hausbar. Mega war die. Das Problem war in der... Nee, eigentlich nur Problem. Also gab es schon Gin, aber das Problem, was ich da tatsächlich für mich festgestellt habe, war, ich habe dann gesagt, okay, ich brauche ja hier ein Bier in der Hausbar und habe dann unsere drei Getränke-Großhändler gebeten, mir was anzubieten. Und die Wahl war Warsteiner, Feltins, Bitburger, Krombacher, egal, aber es war einfach nichts. Es war aber jetzt nichts Außergewöhnliches dabei. Und es waren also alles aus meiner Sicht nette oder gute, trinkbare Industriebiere, die du aber an jeder Ecke trinken kannst. Vor allem bei euch am Festland genauso wie hier. Und daraus kam die Idee. Ich hatte also tatsächlich meine Brauanlage im Gepäck, die ich ja damals selbst mitgebaut habe. Und habe dann gesagt, ach, da brauche ich mal Bier. Damit hatte ich tatsächlich im Dezember 2006 angefangen und seit 2007 dann gewerblich und habe dann das eigene Bier für die Brau, also für das Hotel selbst hergestellt. So kam der Weg. Und der ging auch nahtlos über zum Kaffee.
Das wollte ich gerade sagen.
Ich habe tatsächlich im Jahr 2007, als ich das Hotel aufmachte, beim Frühstück morgen schon selbst gesagt, ich trinke gerne Kaffee und Espresso. Und alles, was ich gefunden habe, war auch nett. Aber das nett kriegst du an jeder Ecke und war entweder nett sauer, nett bitter oder einfach nur nett. Und so kam ich tatsächlich drauf, okay, dann röste ich halt den Kaffee auch gleich selber. Ja, und am Anfang, wie beim Bier auch, wirklich nur für den eigenen. Das heißt, nur fürs Frühstück im Hotel. Und das wuchs dann von alleine weiter. Die Gäste, die in Checkout kamen, sagten, Mensch, wir hätten auch gerne eine Tüte von dem Kaffee, den ihr da anbietet. Mhm. Und dann habe ich 2009 eine Dependance im Hotel quasi hier im Ort aufgemacht. Eine reine Verkaufsstation nur für unser Inselbier in Flaschen und unseren Kaffee.
Mhm. Aber
und jetzt Engel und Völkers ist.
Also aber du hattest doch vorher keine Ahnung vom Kaffeerösten, oder doch?
Nee, aber ich trank ihn ja gerne. Das ist ja, oftmals, es ist ja oftmals
eine interessante... Ich esse auch viele Sachen gerne, kann sie trotzdem nicht kochen.
Ja, oder ich gucke gerne Fußball, kann man nicht spielen.
Also tatsächlich ist es so, ob beim Bierbrauen oder beim Rösten, tatsächlich beim Gin, wo wir gleich noch zu kommen, ist es auch genauso, die Erfahrung macht. Das heißt, du musst entweder Geschmack haben oder die Nase dafür haben, vielleicht auch manchmal Glück dazu haben, am Anfang, um eine Rezeptur zu finden, die auch schmeckt. Aber die Kunst dessen ist ja hinterher, dass das, was du einmal so hingekriegt hast, wie es ist, auch die Folgemale die gleiche Qualität erreicht. Und das erreichst du dadurch, dass du tatsächlich viel Erfahrung mitbringst. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Vorteil der Craft-Bier-Brauer, um beim Bier zu bleiben erstmal. Meine Anlage ist tatsächlich eine große Brauerei aus Sicht der Hausbrauer, Mikrobrauer, mit 2,4 Hektoliter bin ich da relativ groß aufgestellt. Aus Sicht einer Brauerei bin ich Mikro, daher kommt ja auch der Name. Das heißt, ich habe auch Kollegen, einen guten Bekannten in Marburg an der Lahn, der hat also eine Gasthausbrauerei. Die Anlage ist aus meiner Sicht für ihn viel zu groß. Das heißt, der braut viel zu selten. Das heißt, der hat keine Erfahrung. Und das ist das, was ich auch im Röstbereich genauso praktiziere. Ich kriege meine Erfahrung nur dadurch, dass ich immer wieder rangehe und sage, ich braue oder ich röste, ich setze einen Gin an, die Erfahrung macht. Das ist wie mit einem guten Piloten. Fliegen können sie alle. Gute Landungen macht nur der viel landet, ne? Ja. Und heile runterkommt
dabei. Ja. Tim, du darfst auch wieder eine Frage stellen. Ich habe es aber immer noch nicht ganz verstanden. Wie eignet man sich Kaffeerösten an? Hast du das gegoogelt? Oder
irgendwie ja, es gibt ja schon Bücher drüber. Also du kannst es dir durchlesen, du kannst es in Workshops erlernen, das ist so das Gängige. Das heißt, kaufst du dir eine Röstanlage, ist quasi immer der Befähigungsnachweis beizubringen. Spätestens wenn der Zoll dir den Stempel geben soll, dass du das auch darfst, musst du die Befähigung haben. Gängige Praxis ist da eigentlich der Workshop. In meinem Fall natürlich nicht, bin da eher Autodidakt. Es gibt sehr gute Bücher darüber. Und tatsächlich ist es so, fängst du mit dem Rösten an. Beim Rösten ist es viel einfacher als beim Bierbrauen, weil in Deutschland darfst du deinen eigenen Kaffee ja brauen, ohne dass du vom Zoll behelligt wirst mit einer Kaffeesteuer oder mit irgendwelchen anderen. Solange es privat ist, kannst du machen, was du willst. Das heißt, du kannst sehr lange, wenn du willst, üben, ohne dass du dafür Steuern zahlen musst oder Strafen zahlen musst. Oder. Also es ist eine reine
Übungsgeschäft. Was macht deinen Kaffee aus?
Grundsätzlich die Kaffeebohne, die sehr hohe Qualitätsstandards hat. Also ich bin ja quasi nur der Erfüllungsgehilfe. Ich helfe ja der Rohkaffeebohne nur aus dem Gewand, indem ich die Silberhäutchen abschneide. Ich helfe ihm ja nur, dass das ein guter Kaffee wird. Also die Bohne selber muss eine gute Qualität haben, damit ich als Röster daraus noch was raushole. Also ich kann aus einem Mini kein Ferrari machen.
Oder wie ist dein Lieblingsspruch? Aus dem alten Gaul machst du kein Rennfleisch.
Oder aus dem Esel auch nicht. Ganz da ist es aber auch wirklich so. Also das vergessen auch wirklich viele, gerade im Bereich vom Bier, mehr als beim Kaffee, wenn ich billiges Braumeis kaufe. Eine nicht gleichbleibende gute Qualität. Das ist ja ein Naturprodukt. Da muss einfach die Qualitätsstandards müssen da stimmen. Dann ist das vielleicht mal ein gutes Bier. Aber es ist nicht auf Dauer ein gutes Bier. Und das ist beim Kaffee genau das Gleiche.
Ich könnte jetzt nochmal durchs Pirolertal wandern und nach Kaffeebohnen suchen, aber ich werde ja auf Langeoog keine finden.
Ne? Nee, die nächsten werden auf Gran Canaria. Also tatsächlich braucht ja Kaffee eine gewisse Umgebung. Sowohl in der Höhe des Anbaus als auch in der Niederschlag, in der Temperatur. Hier gibt es keinen Kaffee. Das stimmt.
Also das heißt,
ich kaufe ihn zu in 52 verschiedenen Ländern.
Aha.
Du kannst also tatsächlich deinen Kaffee, dafür gibt es Agenten, Großhändler wäre auch noch ein schönes Wort dafür, die sitzen auch in Bremen oder in Hamburg, die meisten sitzen allerdings in Holland. Du kannst deinen Kaffee quasi im Großhandel oder beim Kaffeeagenten ordern, zeichnen. Mhm. Die haben also eine Offerte, die teilen dir mit, was sie an Kaffee haben oder jetzt in Strecken bekommen werden, und dann kannst du einen Kontrakt, einen Vertrag mit ihnen schließen und sagen, ich möchte davon gerne 100 Sack haben, 10 Sack haben, 1 Sack haben, was auch immer.
Und die kommen dann per Fähre einfach normal quasi?
Ja, die kommen schon mit der Fähre, aber normal ist hier gar nichts. Ich bestelle jetzt quasi meinen Kaffee, je nachdem wie er zertifiziert ist, das kann ich gleich erklären, entweder in Hamburg oder in Holland. Also ich habe zwei verschiedene Lieferanten dafür. Mhm. Kaufe ich fair gehandelten Kaffee, dann kriege ich den in Hamburg, da kaufe ich den ein. Kaufe ich, was ich auch gerne mag, Rainforest zertifiziert oder UTZ zertifiziert. Die inkludieren zwar die fairen Bedingungen, aber haben eben noch ein paar on top oben drauf, meistens für die Natur. Die kaufe ich in Holland, dafür sind die Holländer prädestiniert. Das heißt, entweder ordere ich in Hamburg oder in Holland, in Apeldoorn bei Amsterdam. Und dann geht es von da aus, die Jungs packen das dann auf Paletten, holen die schön zu und sehen die zu mit Spedition, gehen die nach Bensersiel. Von da mit dem Frachtschiff rüber. Da können wir noch eine kleine Exkursion machen. Bestelle ich jetzt, dann ist die Ware immer mindestens eine Palette, sonst funktioniert das System nicht. Das ist auch einfach. Der Lieferwagen, der LKW-Fahrer kann in den Sack schon drehen. Bis Dezember kostete mich eine Palette 155 Euro Shipping-Frachtkosten von Hamburg oder von bis nach Bensersiel. Und von da ging es dann wieder. Und durch die neuen Energiepreise, Spritpreise, kostet die gleiche Palette jetzt 265 Euro. Das muss man sich vorstellen. Also ihr seht es ja am Festland, ich kriege es ja nur aus der Presse mit, aber das ist jetzt so ein Live-Schnitt, den habe ich, wenn ich letzte Woche kam, diese Eilmeldung. Ich zahle jetzt seit 1.3. 265 Euro für eine Palette. Ist unvorstellbar.
Ja.
Aber nochmal technisch.
Ich bestelle unseren Kaffee umsonst.
Gott sei Dank. Aber noch technisch ist es wie ich so. Ja. Ich bestelle also meinen Rohkaffee an verschiedenen Quellen. Die schicken ihn dann quasi mit Bensersin. Und von da mit der Inselfracht ganz professionell rüber auf die Insel. Und mit unseren Inselspediteuren genauso professionell vor die Haustür. Und von da aus dann professionell in meinem 51-jährigen Rücken trage ich die dann hier rein. Das ist super.
Und wie viel wird das abgerechnet? Ein Kilo Kaffee
Das ist tatsächlich jetzt auch eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich, um nochmal auf die Kaffeesäcke zu kommen. Der Kaffee wird bis auf wenige Ausnahmen immer in Kaffeesäcken gehandelt. Also eine Ausnahme, die auch bekannt ist, ist der Jamaika-Kaffee, Jamaika Blue Mountain. Hinter mir steht einer. Der wird nicht im Sack, sondern in der Tonne, in so einer Holzfass geliefert. Deswegen ist das dann schwieriger mit dem Liefern. Diese Säcke, je nachdem, was für Menschenrechte die früher in ihren Ländern hatten, so schwer war der Sack. Jetzt könnte man sagen, ja, die armen Afrikaner, die mussten ja viel tragen. Die Afrikaner hatten noch Glück. Da wiegt der Sack ungefähr 67 bis 68 Kilo. In Südamerika waren die Menschenrechte viel schlechter. Das heißt, die trugen bis 73 Kilo. Also die Säcke, die jetzt hier angelandt werden, sind so durch die Bank um die 70 Kilo schwer je Sack. Und auf eine Palette passen 10 Säcke. Ich kriege immer 3 Paletten, da weiß man, was ich tragen muss. Also viel. So. Ja. Jetzt, das ist die Theorie. Jetzt habe ich hinter mir, ihr könnt es nicht sehen, das heißt doch da zum Teil, ich habe dann hier im Laden, hier in der Hauptstraße, habe ich also einen gasbefeuerten Trommelröster stehen mit 30 Kilo Füllvolumen. Das heißt, in der Theorie könnte ich jetzt oben 30 Kilo Rohkaffeebohnen, die sind meistens so grün-gelb, oben reinschmeißen und irgendwann kommen sie unten dann schön geröstet wieder raus. Mhm. Das bessere und optimale Röstergebnis kriege ich aber dann, wenn ich ihn nicht bis ins Maximum fülle, sondern da drunter bleibe. Warum? Weil während des Röstgangs die Bohnen nicht nur leichter werden und die Silberchen abschmeißen, sondern sie werden auch im Volumen größer. Also sie nehmen vom Gewicht her ab, auch vom Volumen her brechen sie auf und werden größer. Würde ich ihn also bis zum Maximum füllen, hätte ich kein optimales Röstergebnis, weil irgendwann, wenn ich 30 Kilo könnte und die auch reinschütte, dann habe ich zwar hinterher nur noch 24,5 Kilo, die ich rauskriege an Gewicht, aber im Füllvolumen habe ich ja ungefähr 15% zugelegt. Und deswegen arbeite ich mit 25 Kilo je Schale. Das heißt, einmal rösten sind 25 Kilo.
Kommen wir zum letzten Getränk in der Reihe.
Ja, das ist auch schön. Aber ich wollte auch nur einen trinken. Ja.
Das so zum einen. Und ich habe auch zu viele Fragen gestellt, weil jetzt ist Tim dran, weil ich oute mich jetzt.
Wenn du jetzt nicht gleich einen
Gin präsentierst, der mir schmeckt, ich trinke eigentlich gar keinen Gin, weil ich eigentlich Gin nicht mag.
So, und das ist ja wohl jetzt eine Herausforderung. Da ist aber Tim noch gar nicht mit den Fragen, denn das ist ja das Wichtigste, was man so hört.
Ja.
Gin ist tatsächlich etwas, das kennen fast alle.
Mhm.
Manche Generationen, so wie ich, kennen sie deswegen auch ganz genau, weil ich mich immer gerne betrunken habe.
Mhm.
Nicht mal, weil ich es mochte, sondern weil ich es gut vertragen habe.
Ich
bin jetzt 51.
51. Mhm.
Also nur 10 bis 15 Jahre älter als du. Pass auf, also ich habe den gerne getrunken, weil...
Das tat jetzt ein bisschen gut.
Ich wusste, nächsten Tag hatte ich keinen dicken Kopf.
Mhm.
Das war so, ich bin also mit Gordon's Dry Gin und Schweppes Indian Tonic groß geworden. Beides keine Rennwagen, aber sie haben wirklich geholfen, dass ich betrunken wurde.
Und getan, was sie sollten.
Ja, hervorragend. Mehr war es auch nicht. So, und dann bin ich tatsächlich von da aus, dann als ich erwachsener wurde, irgendwann beim Hendrix Gin, da kann man auch mit Namen, das ist ein guter Gin, gelandet. Den trinke ich auch jetzt noch gerne, weniger als früher, mit einer Gurkenscheibe. Warum? Der ist eigentlich, Gin unterteilt sich grundsätzlich ja in drei Facetten. Entweder schmeckt er nach Zitrusnoten oder er schmeckt klassisch nach Wacholder oder er schmeckt nach Schlehdorn. Slow Gin. Das sind so die drei, die eigentlich jeder, der manchmal Gin, der hat das schon mal gehört. Und der Gordon's ist halt sehr zitruslastig. Das heißt, den mag ich nur mit einer Gurkenscheibe. Und mein Problem ist, ich bin ja verheiratet, das ist jetzt nicht das Grundproblem, aber das Grundproblem ist dann, wenn ich mich betrinken wollte, hatte ich den Gin da, ich hatte das Tonic da, aber meine Frau hat keine Gurke gekauft. Also war es auch doof.
Mhm.
So, und dann ist es tatsächlich auch so ein windiger Zufall. Ich fliege mit guten Kumpels einmal im Jahr in die USA und bis 2011 war mir nicht bewusst, dass ich Gin anders herstellen kann als durch die Destillation. Also ein gebrannter Gin, das ist so das, was jeder, ob man jetzt das Wort brennen sagt oder destillieren sagt, das ist erstmal Schmutz. Grundsätzlich ist das, was alle im Kopf haben, immer, ich habe einen Brennapparat, meistens aus Kupfer, sieht auch schön aus, habe ich auch. Und anders geht es gar nicht. Und das ist tatsächlich falsch, aber ich kann das auch nicht besser. In den USA wird das sehr viel praktiziert, er wird mazeriert. Das heißt, die Amis, die ja in Wirklichkeit verkappte Europäer sind, die mal irgendwann ausgewandert sind, aber ihre Ursprünge nicht vergessen haben, die haben quasi die Perfektion weitergearbeitet, wie man aus Bohnchensuppe, das kennt ihr, Rum, da werden Trauben eingelegt, zur Puppvisite, kennt ihr das schon mal gehört?
Nee.
Jetzt lernt ihr was.
Ja,
also, zum Beispiel, in Ostfriesland wird das gerne gemacht, die Frau ist schwanger, Kind ist noch gar nicht da, dann nimmt man erstmal schön Weggläser, möglichst groß, möglichst voll, haut die voller rum, packt dann noch ein paar Rosinen rein, macht den Deckel zu und lässt die mal schön ein bisschen gären. Die Rosinen sind ja so groß, der Alkohol schmeckt auch gut nach Rosine und danach wird sie mit, das ist die Mazeration. Das heißt, dieser Rum, die Flüssigkeit hat den Geschmack der Rosine mit aufgenommen. Und umgekehrt die Rosine natürlich auch nochmal den Alkohol, also doppelt schön. Das haben die Amis perfektioniert. Das heißt, früher war es so, dass ein Gin war immer destilliert. Er hieß, es war entweder ein Dry Gin, es war ein London Dry Gin, das waren so die bekanntesten Old Tom, dann war aber auch schon Schluss, facettenreicher war unser Markt früher nicht. Und der New Western Dry Gin, das ist so diese amerikanische Abwandlung, beinhaltet natürlich Alkohol, der destilliert sein muss, sonst wäre es ja kein Alkohol geworden, der so hochprozentig ist. Der wird aber danach quasi kalt eingelegt, kalt verarbeitet. Nämlich also jetzt hochprozentigen Alkohol und lassen in der Luft stehen, er verdunstet, er ist irgendwann weg. Das ist die Mazeration. Also beim Destillieren helfe ich ja quasi nach durch Energie, durch Feuer und lasse den Alkohol verdunsten. Und oben wieder niederschlagen. Und bei der Mazeration dauert es länger, aber es funktioniert genauso. Wird der Alkohol gasförmig, er nimmt die Aromen mit, die ich ihm geben will, und er setzt sich woanders wieder ab.
Und das hast du gesehen in Amerika, das mache ich jetzt auch.
Genau. So, und habe dann gesagt, okay, das habe ich einmal gesehen, das reicht mir, jetzt kaufe ich mir noch mal ein Buch mit einem langen Scheit, damit ich auch übersetze, was ich habe ja nur die Hälfte verstanden. Das kriege ich doch auch hin. Und das war dann witzig, ich kriege das tatsächlich im ersten Versuch hin und es schmeckte mega. Ich habe mir sogar, weil ich schlau war, vorher alles durchs Brauen, lernt man da alles dazu. Man schreibt sich wirklich alles auf. Wie viel Gramm davon, was muss ich damit machen, wie geht das?
Das ist dann das, immer wieder eben genauso.
Ja, kannst, ne? das Problem ist tatsächlich, dass die Kanadier machen das noch besser als die Amerikaner. In dem Buch war ganz klar, ich sollte mir eine gewisse Mazerationsblase kaufen. Also ein Glasgefäß, 5 Liter groß, 800 Euro teuer. Habe ich gesagt, ich bin Ostfriese, ich kenne Bohnchensupp, das geht doch auch billiger. Und tatsächlich in meinem ersten Lauf war es auch so, es funktioniert hier hervorragend. Das Problem ist nur, diese Blase hat verschiedene Funktionen. Eine von denen ist, dass es immer gleich funktioniert. Ja. Und bei dem Beckglas war das nicht so. Das heißt, ich habe 5 Liter gemacht, die schmecken fantastisch. Danach habe ich ungefähr 10 Mal welche gemacht, die schmecken alle beschissen. Also so, dass ich sie nicht mal selbst genommen habe, obwohl ich ja Alkohol sonst nicht wegschütte, aber die konnte ich nicht trinken. Und dann, damit musste man sich genau wie beim Bierbrauen oder beim Kaffeerösten auch, du musstest das immer wieder neu machen, musstest die Fehler ausmerzen. Der Hauptfehler war, ich hatte die falsche Gefäßgröße. Aber tatsächlich, das hat dann etwas länger als ein Jahr gedauert, bis ich dann meine Fehler ausgemerzt habe, sodass ich also dann von 11 auf 12 tatsächlich das erste Mal gesagt habe, jetzt produziere ich gewerblich. Und es hat auch super funktioniert.
Das heißt, und Gin war dann tatsächlich, weil A, hast du damals gerne gute Erfahrungen gemacht.
Also mein Gin gebe ich auch keinen Namen, sondern mein Gin ist nur durchnummeriert. Ja. Und ich dachte, ich mache nur einen. Ja. Also die Nummer 1 ist wirklich mein Spiegelbild des Geschmacks. Es ist ein zitruslastiger Gin, wo aber die Gurke nicht sichtbar ist, aber schon drin ist. Das ist so der Witz. Also die ist tatsächlich schon eingebaut. Das ist ein spanischer Mini-Gurken drin. Das heißt, du nimmst jetzt einen schönen Gin, nämlich die Nummer 1, nimmst ein schönes Tonic, schüttest das zusammen, trinkst und freust dich. Ich freue mich auch, weil ich keine Gurke brauche. Mhm. Die ist ja schon klar. Und dann ist das gewachsen. Das heißt, ich habe die 1 klappte super, die ist auch schmeckt gut, verkauft sich gut, alles toll. Und von dann ging das wirklich zwangsläufig. Das heißt, okay, dann bin ich ein Zitrus-Gin, dann muss ich auch einen Wacholder-Gin haben. Ja. So ähnlich wie ein Brockmann, muss man auch haben. Also habe ich die 2 gemacht. Das war der, und dann habe ich gesagt, okay, auf 2 Beinen kannst du als Ostfriesen nicht stehen. Nee. Dann mache ich noch einen Slow-Gin, dann habe ich auch die ganze Bandbreite gemacht. Ja. Das war die Nummer 3. Ja. Und von da aus ging das. Ich bin jetzt bei Nummer 17. Also
aber wie kommt es denn allgemein zu deinem Getränkespleen dann irgendwie? Also, oder was kommt als nächstes? Kaffee, Bier, Gin?
Tatsächlich gibt es was Neues. Meine Frau, Whisky mache ich deswegen nicht. Whisky hat ein Whisky braucht Zeit. Könnte ich mir nehmen. Ja. Aber Whisky braucht Platz. Also ich lagere auch Gin in Belegfässern ab. Also wie beim Reserve, wie beim Whisky. Also in Fasslagerung. Ja. Eins steht hier auch im Laden. Der Knackpunkt ist, ich brauche Zeit. Könnte ich mir noch nehmen. Aber ich brauche Platz für diese Fässer. Bis ich an das Material überhaupt rankomme. Mhm. Und das habe ich, auf Wettens gibt es keinen Platz. Und das ist für mich der Grund, Whisky wird es nicht geben. Mhm.
Sondern, was ist das vierte?
Tatsächlich ist es so, dass jetzt der Krieg in der Ukraine, der bewegt uns eigentlich noch mehr als diese ganzen Corona-Nummer. Also die meisten, mich auch. Und das ist so diese Momentaufnahme, die Feststellung, so eine Scheiße passiert, was kann man machen? Ach, man spendet was. Spenden kann jeder, das ist auch gut, das ist auch wichtig. Aber das ist so wie beim Ahrtal. Also es sind so Sachen, die passieren, dann spendest du. Mhm. Danach hoffst du bei den Nachrichten immer weiter. Aber in Wirklichkeit bist du aus diesem Thema schon wieder raus. Ach, ich habe da schon gespendet. Und was soll ich jetzt auch noch machen? Von Lango kann ich jetzt machen. Das ist so der eine Beschleunigungsfaktor gewesen, der mich dazu brüllt hat. Der zweite, der fließt aber genau rein, ist nicht nur dieser beschissene Krieg, sondern auch die Tatsache, dass viele von den Russen, ich glaube sogar deutlich mehr als die Hälfte, die wissen von dem ganzen Scheiß nichts, die unterstützen den ganzen Scheiß nicht. Das ist ein ganz schwieriges Gesamtthema. Und in diesem Gesamtthema, und jetzt komme ich zu dem Punkt, ist Wodka. Mochte ich als Kind oder als Jugendlicher auch schon immer gerne. Demzufolge ist es also so, ich habe einen Wodka aufgelegt. Also das habe ich vorher noch nie gemacht. Ich habe jetzt einen Wodka aufgelegt, habe mit 2 verschiedenen Institutionen jetzt Kontakt aufgenommen, wie können wir dem Kind jetzt noch geldtechnischen Hilfestellung geben. Im ersten Step ist es jetzt so, ich lege 999 Flaschen Wodka auf als Sonderedition und aus dieser Sonderedition heraus wird der Ertrag aus diesem, der wird jetzt gerade berechnet, aber er wird mindestens bei 5 Euro liegen pro Flasche, das wird 1:1 gespendet. Mhm. Und tatsächlich wird jetzt das Etikett gerade so vorbereitet, dass auch wenn das irgendwann hoffentlich für die meisten gut über die Runden gegangen ist, es gibt immer neue Baustellen. Auch jetzt noch, auch bei der Überflutung im Ahrtal, es gibt überall noch Bedarf an Kohle oder an Hilfestellung. Ich glaube, dass ich auf dem Weg diese vierte Stufe, das wird jetzt nicht eine Wodka-Stufe bleiben, die ich jetzt 10-mal durchnummeriere. Aber da wird bestimmt, ich wollte auch schon mal einen Absinn machen, ich brauche jetzt nur noch so quasi diesen Funken zu sagen, dafür soll das Geld sein. Das soll einfach wirklich was sein, was irgendwo hilft. Mhm. Alkohol hilft ja hier immer, aber er hilft dann auch mal so ein bisschen den Außenstehenden.
Also quasi so ein Spenden-Wodka für alle Lebenslagen.
Ja, ob es jetzt, in diesem Fall ist es ein Wodka, aber ich tatsächlich dadurch begründet, dass das Wodka gerade jetzt, ob es von Polen ist, ob es die Russen sind, die einen guten Wodka machen, ob es eben die Ukrainer sind, die einen interessanten Wodka machen. Da war jetzt für mich wirklich dieser Weg das Ziel, dass ich festgestellt habe, dass die Ukrainer und die Russen, die haben das Problem. Das Problem haben einige Funktionäre bei den Russen. Und das ist so für mich auch der Baustein, zu sagen, okay, die Russen machen sehr guten Wodka und das ist jetzt so gleich die Gegenfrage, was ist im Wodka drin, was ist Wodka denn? Dann sparen sich die. Jeder normale Mensch würde jetzt sagen, also ein Wodka ist einfach, ist aus Kartoffeln. Hm. Also denken die meisten. Hm. Ist aber nicht so. Die meisten, von den Polen angefangen, verwenden Roggen. Hm. Die Russen verwenden Kartoffeln. Hm. Die Ukrainer benutzen auch mal eine Kartoffel, aber eigentlich tatsächlich haben wieder die Roggen. Das heißt, ich habe durch den Gin und durch die Produktion im Gin diese Hybridtechnik für mich perfektioniert. Das heißt, das Verwenden von verschiedenen Zutaten. Im Gin-Bereich sind es Botanicals und das habe ich jetzt tatsächlich beim Wodka auch gemacht. Das heißt, ich mache jetzt keinen Kartoffel-Wodka, ich mache jetzt keinen Roggen-Wodka, sondern ich mache einen aus beiden. Ja. Das ist ein Hybrid. Mhm. Der hat jetzt 40% Alkohol, wenn er fertig sein wird. Und das ist jetzt für mich die Hilfestellung, die ich zu meiner Einmalspende, die ich platziert habe, jetzt noch sage, 999 Flaschen. Also es werden rechnerisch 1000 Flaschen, aber eine habe ich ja selber, die zählt also nicht. Mhm. Daraus der Ertrag, der geht nochmal separat dahin. Mhm. Und dann wollen wir gucken, was als nächstes passiert und was ich danach auflege, was aber den gleichen Sinn erfüllt. Das heißt, ich mache eine Einmalauflage davon mit einer bestimmten Menge an Flaschen und der Ertrag daraus, der muss dahin, wo es hilft. Mhm.
Was von diesen drei Sachen, das vierte ist ja nur in der Mache, kommt denn am besten an auf der Insel? Kann man das sagen?
Nee, kann man nicht
sagen. Oder sagen wir der Kaffee, weil
das ist tatsächlich, genau, also tatsächlich ist es so, das geht mit Souvenirs los. Also jeder, der auf der Insel ist, ob als Tagesgast, als Urlauber, der nimmt irgendeinem, den Freunden, den Bekannten, dem, der die Post reinholt, der den Rasen sprengt, irgendein Souvenir mit. Mhm. Und da geht es schon los. Jetzt haben die einen, haben welche, von denen sie wissen, die saufen genauso wie sie selber oder wie ich. Dann verschenkt man dann gerne mal einen Gin oder eben eine Flasche Bier. Mhm. Andere sagen, nee, also Alkohol verschenken geht ja gar nicht. Mhm. Das heißt, Kaffee ist in der Menge schon gewichtig. Mhm. Aber wenn ich jetzt quasi so drüber nachdenke, ist das Hauptgeschäft und auch die größte Nachfrage ist der Gin. Mhm. Also das ist tatsächlich auch so ein Push, den der schon seit Jahren ist, Gin in. Und anders als manch anderer Hype hat sich der auch ganz gut gehalten. Das heißt, es bleibt so, dass der beim Gin einmal ist, oftmals die vorher gesagt haben, ich mag gar keinen Gin, deswegen überlege ich mir gleich, was du gleich kriegst. Mhm. Die wundern sich, wie facettenreich Gin sein kann, wenn man ihn mal richtig probiert. Ja.
Also jetzt haben wir lange genug über Getränke gesprochen, finde ich persönlich.
Jetzt hol
ich mir.
Jetzt könntest du mal einen.
Soll ich euch vorher was sagen oder soll ich mal einfach machen?
Ach, mach mal erstmal.
Ich glaube, sollen wir besser das Mikro jetzt mal ausmachen?
Ja,
wir machen das Mikro. Wir gehen davon aus, dass es uns sehr gut schmecken wird. Wir sagen vielen, vielen Dank,
Horst
Schmidt von der Inselrösterei, der Inselbrauerei und der Insel
Gin Company.
Gin Company.
Sehr gerne.
So, auf Langeoog, schön, dass wir hier sein durften und danke für die Getränke schon.
Sehr gerne.
So, hau rein. Und wenn es nicht schmeckt, machen wir Mikro nochmal an.
So, genau.
Der Langeoog Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.